Genau, du kannst ja gerne einfach was bauen, dir nehmen, was du möchtest. Mhm. Ich fange mal, starte mit dem offensichtlich rein. Hast du früher Lego gespielt?
Ja, ich glaube schon. Also ich erinnere mich sowohl an Lego Duplo als auch an die normalen, Lego-Sets.
Hast du mehr so frei gebaut oder von Sets nach Anleitung?
Nee, schon eher frei. Aber ich glaube auch ganz ehrlich gesagt, weil das so ganz was Seltenes war, dass man wirklich so richtige Sets hatte. Und in meiner Erinnerung das Lego, was wir hatten, eher immer so zusammengewürfelt irgendwie in irgendwelchen Kisten gesteckt hat.
Hast du so ein Konzept, nach dem du vorgehst, normalerweise beim Lego bauen, nach dem du vorgegangen bist? Oder hast du so drauf losgearbeitet?
Ich versuche gerade, mich selbst daran zu erinnern, wie das...
Ich würde das immer machen.
Wie das war. Ja. Wie war das bisher heute? Ihr habt ja schon ein paar Lego-Aktionen gehabt.
Unterschiedlich, würde ich sagen. Also das sieht man auch so, es gibt so welche, die ganz...
Achso, das sind die bisherigen...
Genau, das sind die Sachen, die entstanden sind. Ein paar sind sehr zielgerichtet entstanden. Ein paar haben zielgerichtet angefangen. Mhm. Also ja, es war sehr unterschiedlich. Manche haben eigentlich nur Sachen aufeinander gesteckt.
Also da ist auf jeden Fall eine Insel mit einer Palme. Das
genau,
ist so das Erkennbarste.
Die hat sehr zielgerichtet gearbeitet auf jeden Fall.
Jetzt beschäme ich mich gerade dafür, dass ich mir nicht vorher ein Konzept überlegt habe.
Alles gut. Ich habe mir davor auch nichts überlegt. Dementsprechend ist...
Sehr gut.
Ja.
Ich baue einfach mal drauf los.
Mach das.
Cool.
Weißt du noch, was die... Oder nee, ich fange anders an. Wann hast du angefangen mit dem Schreiben?
Wahrscheinlich in einer ähnlichen Zeit wie mit Lego bauen. Ja, ich kann das immer so schwer benennen, weil man schreibt ja eh, sobald man alphabetisiert wird irgendwie. Und dann geht es ja nur darum, wie ernsthaft man das betreibt und wer dabei bleibt und wer dann wieder aufhört damit, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so eben als Kind und Jugendliche schon immer geschrieben und dann gab es einfach verschiedene Glücksfälle, dass ich in irgendwelche Förderstrukturen reingeraten bin. Und deswegen dann irgendwie sehr früh verhältnismäßig zu vielen anderen Leuten, die ich so kenne, ein Bewusstsein dafür hatte, dass das prinzipiell was ist, was man machen kann. Also was man so beruflich machen kann, ernst nehmen kann. Genau.
Ich habe gelesen, dass du bei Abgeklopft davon erzählt hast, dass in deiner Jugend ein Einbruch in deinem künstlerischen Selbstbewusstsein gab. Wie kam es dazu?
Ja, du referenzierst gerade ein Foto aus einem Steckbrief, den ich ausgefüllt habe. Das ist natürlich ein bisschen geckig formuliert gewesen in diesem Abgeklopft ist ja dieses Format vom Bachmann-Wettbewerb, wo man sich vorher so ein bisschen vorstellt. Und da ist eine der Fragen, wann hast du dich zum ersten Mal selbst als Schriftstellerin oder als Autorin bezeichnet? Und das ist ganz schön, weil ich halt, wie gesagt, ich habe voll früh angefangen zu schreiben und das irgendwie ganz früh so gemerkt, hey, das ist was mich voll glücklich macht, interessiert, womit ich mich gut auseinandersetzen kann. Und dann ist es in diesem Steckbrief habe ich damals dann wirklich geschrieben, Schriftstellerin eigentlich, also mit nur einem L. Und ehrlich gesagt, diesen Einbruch, das ist gar kein weltbewegendes Ding gewesen. Es ging mir einfach nur darum, dass ich ganz sicher mich so als Kind irgendwann mal als Schriftstellerin oder als Berufswunsch angegeben habe. Und dann gab es sicher irgendwie auch dazwischen eine Phase, in der ich nicht mehr so sehr das Bewusstsein dafür hatte, dass man das ernst nehmen kann oder dass das jetzt so das Hauptding ist. Also ich glaube, gerade in dem Zeitraum, in dem es dann wirklich mal darum ging, wenn man so aufs Abi zugeht in der Schulzeit und man dann wirklich darüber nachdenkt, okay, was will ich nach dem Abitur machen, was will ich studieren? Natürlich denkt man dann zweimal drüber nach, ob man sowas machen will wie kreatives Schreiben studieren. Also das ist ja auch irgendwie ein Wagnis und man muss es vor seiner Familie verargumentieren oder gut lügen können. Und ich glaube, sowas in der Richtung meinte ich da am ehesten. Es war so ein bisschen ein Witz darüber, dass es irgendwie diesen Moment mal gab, dass ich das mit 7 Jahren irgendwie schon so klar sagen konnte und dann aber halt natürlich auch nicht, Also, das sind ja alles immer nur Momentaufnahmen. Ich glaube, deswegen habe ich es dazu geschrieben, deswegen war es mir ein bisschen wichtig. Genau, ja.
Und du hast gesagt, man muss das, wenn man sowas wie kreatives Schreiben studiert, muss man entweder gut lügen können oder gut argumentieren. Konntest du gut lügen oder gut argumentieren?
Ich war einfach BAföG-berechtigt. Das hat irgendwie
geholfen.
Das hat irgendwie geholfen. Aber ich glaube, ich habe schon auch gerade dadurch, dass es zu dem Zeitpunkt, also ich bin mit 18 nach Hildesheim gegangen und dann später erst nach Wien ans Institut für Sprachkunst und habe da dann fertig studiert. Und ich weiß gerade gar nicht, wie der Studiengang in Hildesheim momentan heißt, aber zu dem Zeitpunkt hieß es kreatives Schreiben und Kulturjournalismus.
Das heißt jetzt literarisches Schreiben und Kulturjournalismus.
Okay, aber der Kulturjournalismus ist noch dabei und ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen das Dankbare, weil man dann immer behaupten konnte, dass man ja eigentlich Journalistin werden will. Und das stimmte natürlich auch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Also es hat mich immer irgendwie auch interessiert, so unterschiedliche Arten von Schreiben, aber genau das. Das meinte ich eher so, ja.
Verstehe.
Ja.
Du hast in einem Podcast gesagt.
In welchem?
Dass, ja. Namen. Das ist schwierig.
Sag erst mal.
Naja, dass du von Hildesheim nach Wien gewechselt bist, weil du gemerkt hast, dass deine Texte zu experimentell für Hildesheim geworden sind. Du hast das zum Beispiel in Anführungszeichen gesetzt. Ja. Ich möchte das korrekt zitieren. Wie hast du das gemerkt oder wie kam es zu dem Wechsel?
Ich habe einfach gemerkt, dass ich in den Textwerkstätten damals nicht mehr so viel Feedback bekommen habe, das mir geholfen hat. Und das war eine Zeit lang relativ frustrierend und deswegen da kommen natürlich auch total viele Sachen zusammen. Also das war, glaube ich, auch nicht der einzige Grund. Ich glaube, es war einfach ein Teilaspekt davon. Dann bin ich auch einfach schon aus einer Großstadt, aber aus einer sich klein anfühlenden Stadt nach Hildesheim gezogen, was jetzt auch keine Metropole ist.
Das stimmt.
Und es war vielleicht mit 18 auch nicht unbedingt der Ort, an dem ich am dringendsten sein wollte. Und dann gab es einfach damals die Möglichkeit, nach Wien zu gehen. Zum einen, weil ich da erfahren habe, okay, es gibt auch in Wien so ein Institut. Ich versuche jetzt übrigens die ganze Zeit nebenbei hier so dieses Lego-Ding so zu, also weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass es halbwegs stabil ist. Ansonsten mache ich hier irgendwas. war mit 18 in Hildesheim und hatte, glaube ich, verschiedene Gründe, dann da auch wieder wegzuwollen oder hier auch wieder wegzuwollen. Das war eben einer davon, wo ich einfach so gemerkt habe, irgendwie, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, kam man nicht so super weit, wenn man nicht so Coming-of-Age-Romane geschrieben hat. Was lustig ist, weil mein Debütroman war jetzt auch ein Coming-of-Age-Roman im weitesten Sinne oder ein Roman mit Coming-of-Age-Elementen, aber jetzt nicht unbedingt ein popliterarischer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich zu dem Zeitpunkt, wollte ich irgendwie experimentelle Kurzprosa schreiben und das war nicht unbedingt ein Genre, das hier, wo ich gut weitergekommen bin mit. Und dann bin ich halt nach Wien gegangen, weil ich da einen guten Freund hatte, der hat Erasmus in Wien gemacht. Den habe ich immer mal wieder besucht und wusste dadurch einfach, dass es diesen Studiengang gibt und dass man da hingehen kann. Und habe mich dann beworben, hatte das Glück, genommen zu werden und jetzt bin ich da seit 10 Jahren. So schnell geht's.
Ja. Und in Wien hat sich das, oder wie hat sich das dann in Wien, oder ich gehe davon aus, mal, dass es sich in Wien verbessert hat, dass du da Feedback bekommen hast zu deinen Texten oder?
Naja, Wien ist ja einfach, also ich glaube, Wien war zu dem Zeitpunkt oder die Sprachkunst war zu dem Zeitpunkt einfach breiter, also anders aufgestellt, was halt so Genres angeht. Also natürlich auch anders und ich glaube, das war schon auch gut, dass ich irgendwie den Hintergrund aus Hildesheim hatte, weil das dann natürlich wirklich eine sehr freien Kunstuni angesiedelt war. In einer Sprachkunst in Wien waren halt einfach, musste man einfach Seminare in unterschiedlichen Gattungen belegen auch. Und es gab irgendwie, also auch allein schon die Institutsleitung wurde halt von LyrikerInnen mitgemacht und so. Also ich glaube, das merkt man dann irgendwie. Aber es ist auch schon, so lange her. Ich erinnere mich da wahrscheinlich auch schon wieder total verschoben dran.
Jetzt bist du ja in Wien geblieben, wie du gesagt hast.
Ja.
Was was fasziniert dich so in Wien? Was hat Wien, dass du da bleiben wolltest? Oder hingeblieben bist?
Einen stabilen Freundeskreis. Der ist super. Und ich bin ja dann, also eben, ich habe dann ja noch einen Master in den Gender Studies an der Hauptuniversität da gemacht. Und ich kriege es, glaube ich, nicht so richtig ausgewogen hier. Genau, ich habe noch einen Master an der Hauptuniversität gemacht und hatte dann aber zu dem Zeitpunkt auch einfach schon eben Jobs und FreundInnen da. Ich glaube, sonst hätte ich für einen Master ja auch noch mal die Stadt wechseln können. Das wäre durchaus möglich gewesen. Und jetzt ist es wirklich einfach so, ich meine, inzwischen bin ich Freiberuflerin und eben so komplett selbstständig. Natürlich gibt es irgendwie immer wieder auch Jobs. Ich glaube, eine Zeit lang war es einfach so, dass ich zum Beispiel bei den Volkshochschulen ganz viele Workshops gegeben habe. Und das sind dann zwar alles freiberufliche Sachen, aber trotzdem welche, die irgendwie so ortsgebunden sind. Inzwischen bin ich da tendenziell eigentlich wirklich frei, aber wie gesagt, stabiler Freundeskreis, soziales Netzwerk, ich glaube, das sind alles irgendwie Dinge, die muss man sich ja über Jahre hinweg aufbauen. Die
sind sehr gute Argumente.
Ja.
Voll.
Die sind halt da und natürlich lebe ich auch gerne in Wien in dem Sinne, dass es halt irgendwie eine Stadt mit einem guten kulturellen Angebot ist, in der ich mich gerne, aber ich würde sagen, das Hauptding ist einfach dieser Freundeskreis, der da einfach ist und die Menschen, mit denen ich da bin.
Das kann ich gut verstehen. welchen Einfluss, denkst du, hat deine Auseinandersetzung mit Videospielen auf dein Schreiben oder auf deinen Schreibprozess?
Ja, also formell bestimmt einen großen. Ich überlege gerade, wie viel ich sagen kann, ohne irgendwie Dinge zu spoilern über Arbeiten, die noch nicht veröffentlicht sind.
Da würde ich sehr gerne nachfragen.
schau mal, das ist ein bisschen wie so ein Flugobjekt.
Ein
UFO. was ich halt so spannend dran finde, ist zum einen, dass es in Videospielen halt immer um so Regelsysteme geht, auf eine Art und Weise. Und irgendwie auch um so eine Form von Involvierung der Rezipientin, die halt ganz anders funktioniert als im literarischen Schreiben. Literarisches Schreiben ist ein Stück weit, also natürlich gibt es auch nonlineare Texte, aber das Videospiel an sich ist ja irgendwie eine in sich nonlineare Erzählung. Und ich glaube, das hat einfach sehr viel, hat sehr viele so Eigenschaften, die mich total faszinieren. Und die mich einfach thematisch interessieren. Und ich glaube eben auch so, das Erzählen von digitalen Räumen liegt mir irgendwie nahe. Und gleichzeitig, also vielleicht kann ich da auf den schon veröffentlichten Roman ein bisschen Bezug nehmen. Ich finde es immer total lustig, weil ich bei dem ganz oft irgendwie bei so Lesungen und so gefragt werde, was denn das miteinander zu tun hat. Aber das hast du jetzt gerade nicht gemacht, aber da ist es quasi so, oft dann sehr spezifisch und dann merke ich, also da muss ich dann immer sagen, in dem Roman kommen ja Videospiele gar nicht vor. Also es geht voll viel um digitale Themen und Welten, aber nicht um digitale Spiele in dem Sinne. Und ich glaube, manchmal vermischen das Menschen irgendwie so alle Arten von digitalen Medien. Aber was es in dem Roman ja gibt, ist ein vorangestelltes Motto. Und zwar ist das "Anything you're safe will be lost", was eigentlich ein Nintendo-Zitat ist. Und zwar war das früher der Nintendo Safe Screen. Also wenn du eben also Retro Nintendo Games gestartet hast, dann wurde eben angezeigt "Anything not safe will be lost". Und eigentlich war das eben eine Erinnerung daran, bevor es so automatisches Zwischenspeichern gab, du musst manuell speichern, sonst geht dein Spielstand verloren. Und das finde ich irgendwie auf so einer programmatischen Ebene total schön, so als Metapher für die Welt, die da erzählt wird. Also eine Welt, in der Dinge kaputt gehen, in der Arten sterben, in der irgendwie bestimmte Dinge nicht mehr zu retten sind. Because anything not saved will be lost. Und das finde ich irgendwie, also da denke ich mir dann immer, ja, es ist irgendwie cool, dass man so Dinge, wenn man sie ein bisschen anders kontextualisiert oder sie mal in so ein großes Ganzes mitnimmt, dass da halt, dass da einiges zu holen ist, finde ich. Ja.
Also. Das ist spannend, ich wusste gar nicht, dass das der Screen ist und fand es einfach passend als Einstieg so. Aber spannend, dass das daher kommt.
Ja, es ist eigentlich Nintendo.
Fast, als ob Nintendo so eine poetische also einen poetischen Screensaver hat.
Ja, vielleicht. Vielleicht.
In deinem Roman geht es ja auch relativ viel um so einen Kontrollverlust. Mhm. Wann hattest du das letzte Mal das Gefühl von Kontrollverlust?
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, das ist Schwarz-Rot-Gold, das machen wir auseinander. Wir alle erleben ja ständig Kontrollverlust. Also tragischerweise kann man ja nicht immer über alles Kontrolle haben. Die Frage ist ja irgendwie, wann es dann schwierig auszuhalten ist. Und ja, ich überlege gerade, wie man das gut sagen kann. Ich glaube, wo es mir voll aufgefallen ist, ich war letzte Woche in Klagenfurt und da ist ja, beim Bachmann-Wettlesen und da gibt es ja eben dieses ORF-Studio, in dem das dann stattfindet, und ich habe quasi an dem Tag, an dem ich dann nicht mehr dran war, habe ich mir trotzdem die ganzen Lesungen angeschaut, und neben diesem Studio ist ja so ein Garten, wo es so ein Public Viewing gibt. Und obwohl ich diese Zeit, glaube ich, als viel weniger schlimm empfunden habe, als das manchmal Leute sagen irgendwie, oder stressig, und da eigentlich eine ganz gute Woche hatte, fällt mir das jetzt gerade zuerst ein beim Thema Kontrollverlust, weil man da plötzlich so in diesem Garten steht und eigentlich schon frei hat und irgendwie alles gemacht hat, und man hängt da so ein bisschen rum, man trinkt eine Cola und schaut sich halt auf dem Public Viewing Bildschirm das Streaming von den anderen AutorInnen an. Und gleichzeitig sind da aber irgendwie JournalistInnen oder andere Leute drumherum. Und da gibt es total schöne Begegnungen, Leute, die einem irgendwie liebe Sachen über den Text sagen oder die einfach Hallo sagen wollen. Und dann gibt es aber natürlich auch so dieses Ding von, man ist da präsent an einem Ort und kann sich dann dem nicht so richtig entziehen und muss dann ganz schön manchmal auch irgendwie, wenn bestimmte JournalistInnen kommen, auch mal doll Nein sagen, weil man irgendwie da gerade so präsent ist. Das ist vielleicht, aber vielleicht ist es auch ein blödes Beispiel, und es ist einfach das, was zeitlich gerade am nächsten ist.
Nee, also das, danach habe ich ja gefragt, ja. Das leuchtet mir schon ein.
Stimmt, das Letzte, ja.
Kontrollverlust steht. Wie gehst du dann damit um, wenn du irgendwie so ein Kontrollverlustgefühl hast, wo du sagst, es ist jetzt irgendwie nicht mehr, also nicht so ein alltägliches, ja, was man aushält.
Weil eben das zum Beispiel ist es natürlich was man voll irgendwie aushalten kann, weil man einfach weggehen kann im Zweifelsfall und Nein sagen. Aber ich glaube, das ist ja irgendwie was, das dazugehört, dass man irgendwie die einzigen, genau, dass man die eigenen Grenzen irgendwie nicht nur feststeckt, sondern vorher auch erkennt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ja die Schwierigkeit und das, was man irgendwie, was man vielleicht auch so ein bisschen, ja, selber sehr auch verfolgen muss in so Momenten, genau.
Würdest du sagen, das Schreiben ist eine Art mit einem Kontrollverlust, der so über den persönlichen Kontrollverlust hinausgeht? Also so, es gibt ja auch einen Kontrollverlust, wenn man sich irgendwie anschaut, was auf der Welt passiert oder so.
Voll.
So ein Gefühl. Ist ja. Da ein Schreiben ein Ventil, oder wie gehst du mit sowas um?
Ja, ich glaube, dass das Schreiben ja vor allem die Möglichkeit ist, aktiv Räume zu gestalten, auf die niemand anders Einfluss hat. Also es ist ja im Prinzip eine komplette Kontrolle, die man da irgendwie hat, gerade wenn man alleine schreibt. Und das, ja, klar, das ist auf jeden Fall irgendwie eine Form von Anarbeiten dagegen. Ja.
Ja.
Die Antwort auf die Frage ist ja.
Wie würdest du sagen, hat sich dein Schreiben so über die letzten Jahre, ist jetzt ein sehr großer Spanne, aber so verändert oder so? Wie hat sich das vielleicht verändert von deinem Studienanfang zu, wie du jetzt schreibst?
Ja, gute Frage. Ich weiß es, also ich kann es, glaube ich, gar nicht so reduziert jetzt benennen. Es gibt, glaube ich, Dinge, die sind gleich geblieben, oder Interessensgebiete, die sind irgendwie ähnlich geblieben. Und dann gibt es natürlich irgendwie Sachen, die sich verändert haben. Ich glaube, ein Aspekt ist irgendwie, oder ein Aspekt, der gleich geblieben ist, ist auf jeden Fall, dass ich irgendwie mich immer schon für die Sprache selber interessiert habe. Also, dass mir das irgendwie immer wichtig war, dass die Texte, dass die auf eine Art und Weise sprachreflexiv sind, dass Sprache auch als was irgendwie Wirklichkeit konstruiert, verstanden wird. Und dadurch irgendwie auch, ich immer, dass es mir wichtig ist, wenn ich so klassisch erzählende Texte schreibe, diese Erzählhaltung klar zu haben, die Erzählposition, zu wissen, okay, was sind das für Figuren, was sind das für Stimmen, mit denen wir hier arbeiten. Das auf jeden Fall mal. Und ja, was hat sich verändert? Die ganze Zeit alles irgendwie, oder? Also ich glaube, dass man schreibt ja ständig irgendwie über andere Themen. Aber ich glaube, was ich schon sagen kann, ist, dass es sich immer mehr dahin entwickelt hat, dass ich so viel mehr einfach sage, passt, dann mache ich halt das, was mich interessiert. Also ich glaube eh, also anders geht es ja gerade, wenn man Romane schreibt, nicht unbedingt, weil das ist einfach, das sind zu umfangreiche Projekte, um die für jemanden anders, also natürlich macht man sie immer auch für wen anders, aber ich glaube, um sie so auftragsmäßig, also zu sagen, ich beschäftige mich jetzt, keine Ahnung, für 3 Jahre mit diesem einen spezifischen Thema, weil mir jemand gesagt hat, das würde dann gut gehen. Genau, also ich glaube, man muss ja aus einer eigenen Begeisterung heraus das machen. Ich glaube, das gelingt mir immer besser, mich so von meiner eigenen Faszination irgendwie leiten zu lassen und dem auch zu vertrauen, dass das sinnvoll ist und gut.
Ich würde jetzt sehr gerne fragen, was aktuell deine Faszination ist, aber wahrscheinlich kommen wir dann wieder zu dem Romanprojekt, über das du nicht reden darfst.
Ach, nee, dürfen ist gar nicht das Wort. Ja. Nein, ich kann da
dann warum auch so ein bisschen, möchtest du nicht drüber reden?
Weil es noch nicht so da ist. Deswegen.
Und du dann das nicht so, dich nicht selber in dem, weil du noch nicht das Gefühl hast, dafür die Worte finden zu können? Oder
nee, ich glaube, wenn wir jetzt privat sprechen würden und das Mikro nicht mitlaufen würde, würde ich dir davon erzählen.
Okay. Also so ein bisschen auf die Öffentlichkeit, also, die
genau.
Dann mit drauf schaut.
Voll.
Verstehe. Dann mache ich das Mikro gleich mal aus.
Ja.
Guck mal ganz kurz auf meinen Spickzettel hier.
Ja, bitte.
Wenn du selber nach Büchern suchst, also selber Bücher ja. kaufst, worauf achtest du da? Wonach gehst du?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe irgendwie gar nicht das Gefühl, dass ich oft in eine Situation käme, dass ich Bücher suchen muss, weil ich so sehr in einem Umfeld mich bewege und irgendwie auch aktiv irgendwie da drin bin oder so mit BuchhändlerInnen befreundet bin oder so, dass die mich meistens irgendwie finden, die Sachen, die mich interessieren. Außer es ist halt wirklich so ganz konkret Recherchematerial, dann ist es natürlich, dann suche ich natürlich irgendwie auch ein bisschen bewusster danach. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie wachsen die Stapel eher ohne, dass ich mich wahnsinnig drum bemühe, dass sie wachsen. Wenn das Sinn ergibt.
Doch, nee, das verstehe ich sehr gut.
Ich glaube, wenn man in so einer Literaturbubble irgendwie und auch im Freundeskreis viele Menschen hat, die sowas machen, dann passiert das einfach.
Was ist das Buch, was als nächstes auf der Liste steht, was gelesen wird?
Ich habe gerade den Namen der Autorin vergessen. Das habe ich jetzt gerade angefangen, Die Fabrik.
Aber bist du schon weit genug, um so zu sagen zu können, worum es so ungefähr geht? Was ist das für eine Art von Buch?
Um meine Fabrik.
Ja, gut, okay.
Nein, und um 3 Figuren, die aus unterschiedlichen Gründen in dieser Fabrik arbeiten und ganz unterschiedliche Jobs in dieser Fabrik haben. Aber ich habe es gerade zum Geburtstag geschenkt bekommen und eben so wirklich gerade erst angefangen. Und jetzt ist es total peinlich, dass ich gerade diesen Namen nicht parat habe.
Alles gut, wird nachgereicht. Ja. Magst du beschreiben, was du da gebaut hast?
Ja, das Problem ist, ich habe währenddessen wieder gemerkt, dass ich ein Problem damit habe, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Und ich glaube, dieses Gespräch ist jetzt wahrscheinlich auch so gebrochen davon, dass ich die ganze Zeit versuche, dann doch noch irgendwas zu bauen. Und im Endeffekt ist es einfach ein sehr wirres Plateau, von dem ich kurz dachte, es könnte ein Flugobjekt sein. Aber jetzt ist es vielleicht ein bisschen eine Bohrinsel oder so.
Das stimmt ein bisschen.
Ich weiß
aber
es ging
ja allen so, dass es könnte ein bisschen gebrochen
wobei,
sein.
Wobei, da sind schon wirklich Häuser dabei. Ich glaube, das hier sieht aus wie eine Diagnose. Gut.
Dann vielen Dank für das Interview und für die Zeit.
Danke.
Nachtrag. Die Autorin des Romans Die Fabrik heißt Hiroko Oyamada.